So. 28.04.18, 11 Uhr bis 12.30 Uhr, Thema Menschsein als Antwort.
Ja, wir sind beim zweiten Thema und Sie haben ja alle die Texte da, wo es jetzt um dieses Kapitel geht, Menschsein als Antwort. Wir haben aber vorher noch etwas nachzuholen vom Mal vorher, weil so locker, wie wir es hier gemacht haben, haben wir dies und jenes diskutiert, müssen das noch aufnehmen. Und da bitte ich Sie nochmal aufzuschlagen, die Seite 5 im Text, wo es um die Glaubenserfahrung geht. Das ist noch etwas zu kurz gekommen, auch sonst, dass man nochmal guckt, dass ich dort einsetze. Also eigentlich geht es weiter um Menschsein als Antwort, aber vorher nochmal zur Frage der Glaubenserfahrung, weil wir da nicht zu alles gekommen sind. Wir müssen auch über die Trinität noch reden, selbstverständlich, und dass Gott uns nicht geschaffen hat, weil er etwa sich langweilte zu dritt, das ist natürlich überhaupt nicht wahr, sondern gesagt war ja gerade, er will anderen gönnen, eben auch zu lieben. Das ist eigentlich der Grund, das muss überhaupt nicht sein, er will anderen das gönnen. Aber ich soll ja erst nochmal einsetzen bei dem Gedanken Glaubenserfahrung, dass man das aufnimmt, wo es ja Leute gibt, die glauben nur, was sie sehen, jedenfalls sagen die das so, aber jede Erfahrung ist eigentlich schon, daran liegt mir eine Glaubenserfahrung. Glaube, jetzt mit Karl Jaspers genommen, als die Gesamtdeutung dessen, was mir begegnet. Man könnte sagen, jede Erfahrung ist eine Als-Erfahrung. Mir begegnet etwas oder jemand und das nehme ich immer wahr als neu, als langweilig, als interessant, als bedrohlich oder wie auch immer. Also zu jeder Erfahrung gehört dieses Als-Moment. Und dieses Als-Moment, das nennt Jaspers eben Glaube. Die Gesamtdeutung von Fakten. Ich sehe irgendwelche Farben und Formen und sage, ach, das ist ja der Peter. Oder ich höre eben etwas und sage, ach so, das ist ja die Sonate sowieso vom Chopin oder was weiß ich. Dieses Als, was da hineinkommt, was wir tun, das heißt, wahrnehmen ist eben selber schon ein Medium, woran mir lag. In dieser Mischung von aktiv und passiv, was dort drin steckt. Und es ist ein Begegnen, das deswegen auch beide verändert. Das war ja der Schock für die Physiker. Die Physiker haben erst mal gedacht in der Neuzeit, sie sehen die Wirklichkeit so, wie sie ist und fest. Dann gab es natürlich noch die Leute, die meinten, da die Farben sehen zu müssen, aber in Wirklichkeit sind das ja nur Wellenlängen und was soll das? Bis die dann erlebten, dass sie auch selber, nämlich in der Mikrophysik, durch ihr Beobachten das Gegenüber veränderten. Sie sehen niemals einem Menschen in die Augen und dann guckt er so, als wäre er nicht angeguckt. Jedes Begegnen verändert beide immer, dass dieses Element hineingehört. Und das war eben dieser Schock für die Physiker, den sie erlebten, als sie außer der Mesokosmik in die Mikrokosmik kamen und sahen, durch ihr Beobachten verändern sie die Dinge. Bei Menschen hätten sie das schon immer feststellen können, dass die sich anders benehmen, wenn sie wissen, sie werden angeschaut, als wenn das nicht wäre. Dass man das einfach aufnimmt. Und das jetzt also hier zur Glaubenserfahrung also gehört, dass hier immer dieses Moment noch mitgemacht wird. Und dann gehört da dieser berühmte Satz eben von Saint-Exupéry hin, wo er sagt, man muss mit dem Herzen sehen, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Also Herz ist nicht einfach Emotionalität oder so Gefühle, sondern meint eben genau diese Mitte des Menschen. Bei Goethe heißt es mal Herz meines Herzens, um das so deutlich zu sagen, und zitiert damit einen griechischen Dichter, vorher, wo das schon mal auftaucht. Thymetym heißt das dort. Ne? Also, dass das in dieser Gemeinsamkeit, das ist die Mitte der Person, so könnte man sagen, dass die hier gemeint ist, von woher alles kommt und wo in dieser Erfahrung immer Glaube mit drinsteckt, Glaube als Gesamtdeutung, als Gesamtinterpretation. Und deswegen wird dasselbe von verschiedenen Leuten verschieden gesehen. Deswegen dieses Plädoyer dafür, nicht bloß alleine zu gucken, sondern mit anderen und sich damit zu bereichern, mit dem, was dort auch hineingehört, Unvereinbarkeiten, die mir nicht erlauben, den anderen für falsch zu erklären, aber wo ich es unter Umständen auch nicht mehr zusammenbringen kann mit mir, eben diese Dimension der Unvereinbarkeit, die dorthin gehört. Also das meine ich, dass, so steht das hier in dem Text, Personwirklichkeit bekommt man einzig darin zu wissen, dass man sie glaubt. Dass hier also wirklich dieser Gegensatz hingehört. Ich weiß nur im Glauben. Das gegen die Leute gesagt, die ja unausrottbar sind, immerfort hört man, Glauben heißt nicht wissen. Während ja der Glaubende, das ist ein berühmter Text bei Paulus, dass er sagt, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Das Problem ist, dass keiner von uns weiß, ob er glaubt. Das sollte man nicht vergessen. Wir wissen, was wir glauben vielleicht, aber ob wir glauben, wissen wir nicht. Und deswegen sagt im Markus-Evangelium der eine Vater zu Jesus, als Jesus sagt, hier hilft nur der Glaube, dann sagt er, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Berühmter Satz im 6. Kapitel bei Markus. Wo er das also aufnimmt und sagt, wir wissen, was wir glauben, aber ob wir glauben, wissen wir nicht. Im Gegenteil, so wie wir uns benehmen, sieht es eher so aus, dass es nicht allzu groß weit her ist mit unserem Glauben. Denn wenn wir wirklich aus dem Glauben lebten, würden wir etwas weniger sündigen. Nicht, dass man das einfach nochmal sehen könnte.
Das heißt doch, man darf, um nicht zu sagen, man muss unterscheiden zwischen dem Gefühl des Überzeugtseins und dem, was Glaube heißt.
Ja.
Sodass es sehr wohl gibt, dass man sich sehr überzeugt fühlt und dann eben durch so eine Probe merkt, okay, so fest saß das doch nicht.
Ja.
Umgekehrt aber vielleicht gerade in einer Zeit der Trockenheit sehr wenig Gefühl der Überzeugtheit hat und mehr die Anfechtungen spürt,
ja,
in seinem Gefühlsleben, aber vielleicht im Glauben gar nicht so schlecht bestellt ist.
So ist es. Also das sollte man auch nicht vergessen. Vor allen Dingen das Neue, was man bei den religiösen Lehrern auch heute immer wieder hören kann. Guardini hat damit auch ein bisschen angefangen, das gesehen in Frankreich. Früher hat man gesagt, bei den Mystikern und allem, irgendwann, vorher gibt es so die Reinigung und die Prüfung und dann kommt irgendwo die geistliche Hochzeit und ab dort ist alles in Ordnung. Dann erlebt man in dem weiter. Und da scheint es so zu sein, Guardini hat das ausführlich eben auch bedacht, dass diese Störung, diese Gottesfinsternis inzwischen an den Schluss gerückt ist. Also früher hat man sich vorgestellt, eher Läuterung und dann geistliche Hochzeit und dann geht es geistlich weiter. Und inzwischen scheint es so zu sein, dass am Ende den Menschen die Verlassenheit erreicht. So wie eben Jesus am Schluss, am Kreuz ruft, warum hast du mich verlassen? Wo das hingehört. Und das hat vor allen Dingen Guardini immer wieder besprochen und bedacht, dass wir heute in dieser Situation sind, das, was früher irgendwo in der Mitte passierte, und dann ging das irgendwie friedlich weiter, geht es am Ende erstmal anders zu. Und da ist das verloren. Dass da der Verlust nicht im... Bitte?
Da wäre ja Mutter Teresa dann auch ein Beispiel dafür. Das will ja jetzt wissen aus ja den Tagebüchern. Mhm.
Ja. Die Namen hätte ich jetzt auch genannt, genau.
So, ja. In der Öffentlichkeit, ach, jetzt hat sich das enthüllt,
ja,
Frau, ja, war nicht sofort. Mhm. Und da würden Sie ja sagen, im Gegenteil.
Im Gegenteil, das ist tatsächlich dieser letzte Schritt. Und so sieht es ja auch aus, woran sich auch sehr oft auch die theologischen Kollegen halten, nämlich an Markus. Weil die sagen ja, der Lukas, der ist immer so nett und lieb als Arzt, der findet immer noch schöne Sprüche, die Jesus da angeblich gesagt haben soll oder so. Während Markus, da hört es eben mit dem Schrei auf und aus. Und da ist als allererstes zu sagen, so einfach ist es nicht. Gucken Sie mal in den Markus-Text rein. Da heißt es zwar, dass er mit diesem Schrei stirbt, aber was kommt sofort danach? Danach wird gesagt, die Leute dachten, er ruft Elias. Und jetzt ist die Frage, wie kommen die auf die Idee, dass die sagt, wir rufen Elias? Und da muss man einen Moment drüber denken. Und das gehört nämlich schon zu dem, was hier jetzt Glaubenserfahrung heißt. Wenn, ich behaupte nämlich, dass die, nein, ich, das ist nicht, keine Behauptung, das ist einfach nur eine Information, dass das erste Wort, er sagt ja, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, so geht der Psalm los, dass nach der Zitationsweise der Rabbinen kann das heißen, dass der betreffende Beter nur diesen ersten Satz gesagt hat. Es kann aber auch heißen, dass er mehr gesagt hat. Und wenn man jetzt diesen Text annimmt von Markus, wo er sagt, mit diesem Schrei und die Leute sagen, er ruft Elias, da muss man sich jetzt fragen, wie kommen denn die Leute dazu? Und die Antwort ist folgende. Wenn Sie diesen Psalm, der angeht mit Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, wenn Sie den beten bis zum 11. Vers, dann heißt das dort, mi beten imi Eli atta. Das heißt, vom Leib meiner Mutter an, mein Gott, du. Eli atta. Mein Gott, du. Das ist Hebräisch. Und Jesus konnte die Psalmen Hebräisch. Die Leute aber können nicht Hebräisch, sondern die können nur Aramäisch. Und wenn die jetzt hören, Eli atta, dann hören die das als Elia ta. Das heißt, Elias, komm. Das heißt, Jesus hat nicht bloß die Überschrift gesagt. Er hat im Psalm, immer mit dem Wasser im Herzen und dem Blut und allem durcheinander, er muss also gekommen sein bis zu Vers 11, der also heißt, mi beten imi Eli atta. Eli atta, mein Gott, du. Und das hören jetzt die Leute, die da nur Aramäisch können, so wie heute viele dann nicht Latein können bei der lateinischen Liturgie, so konnten die also nicht Hebräisch, die hören dann jetzt Elia ta, Elias komm. Es würde also heißen, dass er wirklich bis zum 11. Vers gekommen ist. Und deswegen habe ich oft Menschen, die zu mir kamen mit großer Not und Kummer, gesagt, nehmen Sie bitte den Psalm vor und beten Sie ihn ganz, nicht bloß den Anfang, kommen Sie bis zum Vers 11, wo er sagt, vom Schoß meiner Mutter an, mein Gott, du. Wo gibt es so einen innigen Text im Alten Testament wie in diesem Psalm, dass das so in der Form dort erscheint? Das heißt, er hat es wirklich geschafft, bis zum Vers 11 zu kommen. Und die anderen haben das gehört und haben es jetzt aramäisch so gelesen und haben damit gesagt, aha, er ruft Elias. Ich finde, das hat Gerhard Lohfink, der jüngere Bruder von unserem berühmten Alttestamentler in St. Georgen, der hat darüber eigens eben geschrieben und das verdeutlicht, und dem verdanke ich also diese Geschichte, ein schönes Büchlein über den letzten Tag geschrieben, wo er das darstellt und zeigt, dass das so ist in dem Fonds. Nicht? Also man geht wirklich durch den Psalm weiter bis zum Vers 11. Ich bete nämlich Eli atta, mein Gott, du. Und da können Sie wirklich blättern in der Bibel, bis Sie sowas Inniges finden. Und da steckt also schon das unmittelbar mit drinnen und kommt dabei heraus, dass Sie das mitnehmen, also in dieser Glaubenserfahrung, wo das mit dazukommt. Und deswegen habe ich das immer wieder Menschen gesagt, die in so einem Kummer oder Not zu mir kamen, sagen, ich höre Sie gern an, aber wenden Sie sich an den, der eigentlich zuständig ist, und beten Sie bitte den Psalm ganz. Und nicht bloß die ersten Verse, sondern kommen Sie bis dorthin, damit Sie das mit hineinnehmen können, dieses eben hier bei Gott sein. Und da ist nicht von Strafe oder so etwas zu reden, sondern einfach diese Verbindung, die hineingehört. Zur Strafe hatte ich, glaube ich, schon gesagt, was da hingehört, meine ich. Das eine ist die Wiederherstellung der Rechtsgleichheit. Das zweite ist, dem Übeltäter zu zeigen, was er angerichtet hat. Weil der in der Regel nicht begreift und wahrnimmt, was er dem anderen wirklich angetan hat. Das sind die beiden Dinge, die zur Strafe gehören. Also nicht Rache oder so etwas, sondern einmal Ausgleich der Gerechtigkeit. Zweitens, dem Übeltäter zu sagen, was er wirklich angerichtet hat. Das geht angefangen vom Kind, wo die Kinder auch nicht wissen, was das heißt, wenn sie ein Kind mobben, sei es im Kindergarten oder in der Schule, sondern die müssen das irgendwann mal gemerkt haben. Und das sind die beiden Dinge, die in der Strafe notwendig sind. Über die bloße Folge hinaus. Erstens, Ausgleich der Gerechtigkeit wieder herstellen. Zweitens, dem Übeltäter zu zeigen, was er angerichtet hat, wie sich das für die Opfer fühlt, weil wir das nicht können, sondern wir sitzen in uns erstmal. Und deswegen ist Strafe durchaus nötig, wenn ich trotzdem bin, ich, habe ich deutlich gesagt, wiederhole das nochmal, in welcher Massivität dauernd davon Strafe die Rede ist, in der Bibel und auch in unserer christlichen Geschichte, das finde ich nicht richtig. Das ist überzogen hier. Und da müsste vieles, wäre nur einfach eine Folge und Einsetzen fort, das müsste wieder deutlicher gesehen werden, dass da nicht an allen Stellen Strafe hingehört, gar nicht reden müssen, was für die Hölle, dass wir sagen, die kann unmöglich ein KZ sein ohne Ende, sondern die kann nur ein Ort sein, in dem Menschen von innen die Tür zuhalten, weil sie eben sich unfähig gemacht haben, mit dem Feuer Gottes auszukommen. Dass das nicht geht. Dass das also neu gewonnen werden muss. Bitte?
Ich wollte noch mal kurz auf die Glaubenserfahrung zurückkommen. Und zwar, das Spannende ist ja, dass Sie das so gut herausarbeiten, dass das eben nicht nur theologisch, sondern auch philosophisch so essentiell ist, dass man eben, ja, so wie Sie in den Exegeten zitieren, das Wesentliche für die Augen sonst unsichtbar ist, diese Alles-Erfahrung. Und Sie haben ja vorhin zitiert auf Seite 6, Personenwirklichkeit bekommt man ein Zitat, um zu wissen, was man sie glaubt, aber eben auch vorher Sinnverhalte, Freiheits- und Personenwirklichkeit. Und das ist jetzt noch etwas zusätzlich, was nicht in den Texten drin war, aber was Sie in dem Zusammenhang ja auch gerne ansprechen, diesen Angeldcharakter der Sinnverhalte sozusagen, den man eben nur mit dem Herzen dann eben als Alterserfahrung auch wahrnimmt, wo Sie immer auf das Aragon bei Paulus zurückkommen.
Ah ja, das ist nochmal ein ganz entscheidender Punkt, dass ja dieser Glaube eine Gnade ist und einem geschenkt wird. Man kann das nicht mit seinem Willen machen, dass wir mit unserer Kleingläubigkeit oder so angewiesen sind auf diese Gnade Gottes, dass er uns erkräftigt zu diesem Glauben. Das ist also kein Grund, stolz zu werden oder sich was einzubilden, sondern es ist nochmal eine eigene Gnade, dass während wir in unserer Ängstlichkeit und Sorge um uns selbst eben hier dem Glauben ausweichen wollen, dass wir hier dieser Gabe, sich anzuvertrauen, jemandem, dass das eigens geleistet werden muss, diese Gesamtinterpretation, und dass wir dafür wieder dankbar zu sein haben, dass wir das geschenkt bekommen. Gott gibt uns also nicht bloß etwas, sondern er gibt uns obendrein auch noch die Gnade, das zu verstehen, dass wir hier in dieser Form bekommen, dass das hier hineingehört.
Beim Individuum könnte man ja sagen, dass es immer wieder darum geht, dass ich ja auch frei bin für so einen Glauben.
So ist es.
Also diese Art der Disposition, die da in der Kunst, ja, kommt, wenn ich dann nicht disponiert bin, bin ich nicht frei, da überhaupt einzutreten. Aber so, man kann es ja gehört haben und trotzdem nicht eintreten.
Ja, meine, so ist es.
Der Hölderlin hat ja noch einen Hinweis, dass er sagt, wer das Tiefste bis zuletzt festhält, und dann macht er eben diesen Verheißungsspruch, der erfährt auch das Höchste.
Ja, und dem begegnet das Lebendigste. Ja.
Enorme, aber es setzt voraus, dass ich auch für so eine Einstellung frei bin. Ja,
so ist es.
Ja, auch mal was anderes weglassen, ja, dürfen, ja, ja.
Ja, also das ist genau völlig klar. Es geht um unsere Freiheit dabei. Und wir haben die Freiheit, um diese Gabe anzunehmen oder nicht. Wir werden nicht gezwungen. Sondern es ist immer ein Appell an unsere Freiheit, frei in der Annahme und frei in der Absage. Und so wie wir sind, ist wahrscheinlich immer eine Mischung. Die Schrift nennt das dann Kleinglaube. Kleinglaube heißt eigentlich der Unglaube im Glauben. Dass wir da irgendetwas weglassen und das nicht mit vollziehen. Da liebevoll tadelt ja da Jesus den Thomas, der für manche Leute ja so als der Vater des Glaubens eingeführt worden ist, statt Abraham, nicht? Inzwischen. Dass der sagt, ich muss da selber meine Finger reinlegen oder so. Nicht? Der sagt, selig die, die nicht sehen und doch glauben. Dieser Gedanke, der dort entscheidend hingehört, wann benutze ich meine Freiheit wirklich darin, dass ich diese Gabe, das zu glauben und zu übernehmen, dass ich das eben annehme mit meiner Freiheit. Ich kann es ablehnen, und so wie wir sind, tun wir halt beides gemischt. Und das nennt eben die Schrift Kleinglaube, dass in unserem Glauben immer auch ein Stück Unglaube steckt. Ist zu fürchten. Also, dass wir, das bildet sich einfach ab, woher kommt das? Weil eben so, wie wir uns behandeln. Und so wie wir handeln, bestimmen wir auch unser Gewissen. Wenn wir uns ordentlich benehmen, wird unser Gewissen immer feiner. Das Erste, was eine Verfehlung erreicht, ist die Trübung des Gewissens. Das sollte man sich klar machen. Und das ist deutlich an Adam abzulesen. Der Adam hätte sagen müssen eigentlich, sei mir armem Sünder gnädig. Aber der hat schon gedacht, Angriff ist die beste Verteidigung und sagt, die Frau, nichts mehr von Evchen und so, ne? Die Frau, die du mir gegeben hast. Also Entschuldigung unter Beschuldigung anderer. Und das ist die Folge von Unrecht. Mit unserem Unrecht, mit unserer Sünde zerstören wir, mindern wir unser Gewissen. Und mit jedem Guten, was wir tun, verfeinern wir unser Gewissen. Das gilt von beiden Seiten so. Also das, wir haben unser Gewissen, wir haben ein Gewissen hinsichtlich unseres Gewissens zu haben. Weil je nachdem, was wir tun, verbessern wir unser Gewissen oder verschlampen es. Das ist das Erste, was geschieht, wenn wir handeln. Und deswegen kommt es darauf an, wie ich damit richtig umgehe. Bitte? So ist es. Das wäre auch anzusprechen, das gehört genau mit hinein, dass man sagen kann, wenn ich zu diesem Schritt komme, jetzt der eigenen Freiheit, das hat auch sehr schön Levinas dargestellt, dass er sagt, dann habe ich zwei Gefahren, entweder der Pharisäismus oder die Skrupulosität. Und Skrupulosität ist wirklich eine sehr unangenehme Geschichte. Ich entsinne mich, wie ich mal mit einem skrupulosen Freund, da haben wir eine Radtour gemacht, da in die Alpen hinein, und wir waren dann schon fast dort, sagte, er muss wieder umkehren, weil er da vor anderthalb Stunden da nicht einen Stein vom Radweg weggeräumt hat. Nicht? Also es war wirklich schrecklich. Und deswegen hat eben Luther auch, wo der so mit so skrupulösen Leuten zu tun gehabt hatte, nicht, dass er gesagt hat, sündige kräftig, nicht, weil er sagte, anders ist dem nicht zu helfen. Nicht? Als dem das zusammen, weil es ist wirklich schlimm mit so skrupulösen Leuten, wo das dann nochmal herkommt.
Würden Sie vielleicht sagen, also ich glaube, was das Skrupulöse mit dem Pedanten gemeinsam hat, ist also ein übermäßiges Befolgen von Regeln, vielleicht losgelöst von der Liebe?
Die steckt auch Liebe nochmal drin. Wo das herkommt, ist einfach wirklich schwierig. Es kann eben tatsächlich ohne Schuld sein. Es kann eben auch eine Folge von Schuld und Verschiebung sein. Aber es kann einfach eine andere Art von Feinfühligkeit oder Sensibilität. Deswegen stimme ich da dem Levinas zu, dass er sagt, sobald wir wirklich mit unserer Freiheit da mit im Zuge sind, stehen wir vor der Gefahr, eine Doppelgefahr, entweder Pharisäismus, ich habe ja alles getan, und wo Jesus ja dann dem Pharisäer auch sagt, kein Wunder, dass du mich nicht liebst, weil ich dir ja nichts verziehen habe, weil du ja alles selber schon richtig gemacht hast. Während die andere Frau, die jetzt da mit ihren Haaren gerade mich da geölt hat oder so und das tut, die hat eben, die weiß, was ich ihr vergeben habe. Manche Leute haben das verkehrt gelesen und sagen, Jesus hat ihr geholfen, weil die da jetzt so war. Das ist überhaupt nicht wahr. Sondern Jesus sagt umgekehrt, weil sie weiß, was ich ihr vergeben habe, kommt sie jetzt voller Dankbarkeit und gießt da mit ihren Haaren und mit ihrem Öl jetzt mich ein. Das haben manche dann auch falsch verstanden im Ganzen, bis hin zu Dostojewski da in seinen Roman da vom Raskolnikow dort, dass er sagt, es geht hier um die frommen Dirnen. Nein, es geht nicht darum, dass er ihr verzeiht, weil die jetzt da so mit dem Öl da dran war, sondern sie tut das Öl an ihn dran, weil er ihr so viel vergeben hat. So rum muss man das lesen. Und der Pharisäer, der liebt ihn natürlich nicht, weil der hatte ja nichts, was er ihm hätte vergeben können. So steht es ganz deutlich im Text, wenn Sie es lesen.
Aber könnte man vielleicht sagen, dass das Gewissen gar nicht eigentlich ohne das Gegengewicht der Vergebung oder der Versöhnung auskommen kann, weil sonst muss es sich ja hochwinden zu dieser Skrupulosität eigentlich und dann ist es in diesem totalen Ich verfangen. Also
das ist richtig. Nee, ohne Vergebung geht es wirklich nicht. Und deswegen wird die auch ja von vornherein angeboten. Und deswegen habe ich auch vorhin so formuliert, dass ich sage, vor aller Leistung, trotz aller Schuld, reuelos und unwiderruflich. Das hat ein Kollege in Berlin vor Jahren ein Exeget so geschrieben und hat gesagt, das ist die Liebe Gottes zu uns. Also vor aller Leistung, trotz aller Schuld, reuelos und unwiderruflich, volo ut sis, in jedem Augenblick. In jedem Augenblick.
Im Anschluss nochmal, würden Sie vielleicht sagen, dass das Skrupulöse auch entsteht aus einem Mangel an Vertrauen auf die Vergebung?
Das kann es auch sein, ja. Das muss man so, das kann sein. Die Nicht-Skrupulösen sollten aber auch nicht sagen, das sei die einzige Erklärung. Sonst kann wirklich auch eine aus anderen Gründen, also so eine Feinfühligkeit, die jetzt nicht auf so mangelndes Vertrauen oder so zurückgeht, es gibt wirklich beides. Nicht? Deswegen muss man da sehr, sehr vorsichtig sein in der Beurteilung dort. Aber es steckt eben drin, also diese Gegenfrage im Namen der Erfahrung von Leid und Schuld, dass hier wirklich dieses Problem drinsteckt, dass das Leid nicht bloß der Fels des Atheismus ist, sondern dass er auch nochmal auftaucht im Glauben, wenn das so wäre oder so. Das wäre das, was ich von mir aus nochmal nachtragen wollte. Wenn das jetzt noch fehlt, bitte, dann wäre es jetzt Ihre Sache. Sie wollten nochmal.
Jetzt sind Sie ja zum Glaubensbegriff wieder zurückgekehrt.
Ja.
Da würde ich gerne noch auf eine Stelle im Text eingehen, Seite 17, also hier um den Band. Christ ist jemand, der von Gott glaubt, dass er uns in Jesus von Nazareth nicht nur etwas von sich, sondern sich selbst mitgeteilt hat.
Ja.
Das heißt, man Jesus sagen, er sei der Herr. Wer das bloß sagt, statt daran zu glauben, ist ein schlechter Christ. Hier geht es ja dann um den Zusammenhang von Vertrauensglaube und den Glaubensinhalten.
Ja.
Jetzt werden ja heute oft die Glaubensinhalte kleingeschrieben und der Vertrauensglaube sehr einseitig betont.
Das stimmt. Also das ist heute ein neues Problem. Je nachdem, ich muss sagen, also bei uns war ein Pater, der jetzt in Wien ist und dort ja nochmal neu den ganzen Paulus rausbringt, der betont sehr beim Glauben eben das, was ich auch betont habe, diesen Dativglauben. Also das Erste ist, dass ich dem anderen vertraue und ihm glaube. Er gibt also Glauben immer als mit Zutrauen wieder, dass das hingehört. Und das rettet dann auch die ganze Inhaltlichkeit. Während wenn ich das weglasse und bloß den Das-Glauben im Kopf habe, also den Akkusativ-Glauben, dann ist die Gefahr, dass ich das dann zu sehr dann nach meinen Wünschen auch irgendwie da modele, während ich in erster Stelle den Dativ-Glauben festhalten muss. Ich soll Jesus Christus eben glauben, was er sagt und zeigt und dass er die Wahrheit des Vaters ist. Wahrheit heißt, dass die Wirklichkeit, insofern sie sich zeigt. Und man muss ja klar machen, dass Jesus gesagt hat, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Und das gehört ja mit dem nächsten Satz zusammen, das gilt nur, wenn der Vater wirklich unsichtbar ist. Wie es ja auch in einem Brief von Paulus steht. Er hat ja nicht gesagt zu seinen Leuten, guckt mich an, so ähnlich sieht mein Papa auch aus. Sondern er hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das heißt, der Vater ist unsichtbar, das Gesicht des Vaters ist der Sohn. Er heißt Wahrheit. Gott selber ist die Macht und die Güte. Und die Wahrheit ist der Sohn. Er ist das sich zeigen. Drum sagt er nicht, so ähnlich sieht mein Vater aus, sondern sagt, wer mich gesehen hat, hat ihn gesehen. Und das verbindet sich mit dem anderen Gedanken, im anderen Paulusbrief. Der Vater ist unsichtbar und niemand hat ihn gesehen und wird ihn zu sehen bekommen. Sein Gesicht ist der Sohn. Bitte?
In diesem Zusammenhang noch ein anderer Wegweiser oder Richtungsweiser, wo Jesus sagt, wenn die Gleichen sind, die draußen sind, hören mich nur in Gleichnis. Ihr, die ihr bei mir seid, ihr versteht, was ich sage.
Ja.
Weil die draußen sind, sie hören, aber verstehen nichts. Sehen, aber erkennen nichts. Also dieses, wer Jesus nur von draußen oder von außen her anschaut, dieses von außen nach innen gehen, innen hören, das scheint mir dieser Wegweiser zu sein, wo die Glaubenserfahrung dann herkommt.
So ist es. Man müsste nur aufpassen, dass man das jetzt nicht zu antithetisch formuliert. Das kann innerhalb der ganzen Zuspruch ist es so, aber zu sagen, er macht die Gleichnisse, damit die Leute da draußen bleiben oder so ähnlich, das ist natürlich nicht gemeint. Aber es gibt Leute, die eben draußen bleiben, die diese Einladung nicht aufnehmen. Denn er hat nicht gepredigt, damit die gerade ungläubig bleiben, nicht? Sondern er hat an sich jedem dieses Angebot gemacht und auch das Gnadenangebot. Die Frage ist, wie weit sich jemand dem eben geöffnet hat. Und da hat er ja umgekehrt eben auch darunter gelitten unter der Undankbarkeit der Leute, dass er da 10 Leute heilt und nur einer kommt zurück und bedankt sich. Nicht? Wo das auftaucht ja ausdrücklich. Und dass er eben sagt, wie oft hat er versucht, den Leuten zu sagen, worauf es eigentlich ankommt in der Liebe und wie die nicht hören. Wo er das ja sagt, Dominus Flevit heißt das, können Sie in Jerusalem von dort her gucken, in die Stadt hinein, dass dort Jesus das so gesagt hat, dass er sagt, wie eine Hühnermutter wollte ich euch eigentlich hier helfen, aber ihr habt es nicht hören wollen. Nicht dieser, das ist ja wirklich ein Jammer mit seinen Aposteln ja auch, dann sitzen die noch im Abendmahlsaal noch darum, wer der Größte ist und wer da innen und die einen wollen den Platz rechts und links haben oder so. Dauernd sind sie immer noch am Rumschreien, dass sie ja, dass jeder da der Erste sein will. Nicht? Ist ja wirklich ein Jammer, was er da durchgemacht hat mit den Leuten. Kein Wunder, dass er mit uns auch nicht besonders glücklich ist. Nicht? Also das sieht was, wir halt probieren halbwegs wenigstens. Und das werden wir spätestens merken, wenn wir dem Blick seiner unerbittlichen Liebe begegnen im Tod. Dass uns das dann wirklich aufgeht. Er guckt uns nicht verurteilend an, sondern liebevoll, aber unerbittlich in seiner Liebe. Und dass uns dann wirklich aufgeht, wie lieblos wir eigentlich waren. Denn wie lieblos jemand ist, das weiß ein Liebloser natürlich nie. Und das sind wir alle. Auch nochmal, ich erlaube mir das einfach so zu sagen. Das ist nämlich die Beschreibung von dem, was Sünde heißt. Und dass man das mit hineinnimmt. Drum diese Grenze, die dort ist. Ja, und von dort her geht es, da sind wir eigentlich jetzt bei dem Thema, um das es jetzt geht, nämlich dieses Kapitel Menschsein als Antwort. Auf der Seite 10 ist das drauf. Oder hat jemand noch, wo er sagt, nein, ich muss noch da was klarstellen oder bitte nochmal zu dem anderen, dann will ich das nicht abschneiden.
Mm-hmm.
Das muss man jetzt eben sehen, nicht, dass wir das, es müsste uns wirklich klar sein, dass wir nicht in erster Linie Fragen zu stellen haben, sondern dass wir eigentlich aufwachen als jemand, dem eine Frage gestellt wird, in irgendeiner Form, dass man sich sagt, ja, wo gehörst du eigentlich hin, weil viele Leute und die Philosophen auch, also Heidegger hat das ganz deutlich gesagt. Heidegger hat gesagt, Philosophie stellt Fragen und wenn er Antworten hätte, würde er die philosophische Werkstatt schließen. Dann müsste er also in die Theologie zurückgehen. Aber das, so meinte er, sagt, Philosophie hat nur Fragen zu stellen und die Antworten, das ist dann schon der Glaube und damit ist man dann in der Theologie jetzt im heutigen Sinn von Theologie, also in dieser Offenbarung oder so, die dort drinnen steht und sagt also, das Dasein ist zunächst mal eine Frage. Und da ist die Frage, was heißt das? Das Dasein ist eine Frage. Das heißt, stellen wir zuerst Fragen oder ist nicht an uns eine Frage gestellt? Weil wir sind erst mal da und eigentlich werden wir gefragt, was sagst du dazu, dass du jetzt da ungefragt da bist? Manche Leute sagen, da hätte ich vorher gefragt werden wollen. Da muss man dann, das geht nicht, wenn man noch nicht da ist, kann man nicht gefragt werden. Es gibt ja Leute, also so auch Würdenträger in der Kirche, die rufen eben nicht einfach an, sondern die lassen erstmal die Sekretärin anrufen. ob man da ist oder so ähnlich, damit die nicht etwa also dann vielleicht umsonst da anrufen, sondern die klären das erstmal vorweg und dann ist es eingeräumt, nicht, weil sie eben das anders nicht machen wollen. Tatsächlich ist also das Leben selber eine Frage an uns. Das heißt, wir müssen uns zu uns selbst und zu unserem Leben verhalten. Ungefragt sind wir da und zu diesem Ungefragten, das ist eine Frage an uns, wollen wir das akzeptieren oder nicht? Und da gibt es Leute, die wollen das eigentlich nicht sehen, die sagen, Dasein ist eigentlich ein Unglück. Wer das als erster sagt in der Bibel, ist der Hiob. Der sagt, ich verfluche den Tag meiner Empfängnis. Nicht? Der wollte eigentlich nicht da sein. Das gibt es ja. Auf diese Stufe sagt, ich habe mir das nicht ausgesucht. Und man hat ja den Eindruck, dass manche Leute da heute auch denken, dass sie sagen, was haben sie hier dem anderen angetan, dass er jetzt im Dasein ist. Jedenfalls erklärt mir das die mangelnde Erziehung, die inzwischen heute vielen Kindern zuteil wird. Weil die eben sagen, ja, das ist ja eigentlich, der andere hat vielleicht gar nicht da sein wollen und wer weiß, was da hinterher noch kommt und mit dem Leben oder so. Darum muss man sich eigentlich bei denen entschuldigen, dass man die überhaupt gekriegt hat und muss sie deswegen verziehen und ihnen ja nicht, also damit Belastungen kommen. Das erscheint mir immer wieder so, beginnt mir, wenn ich so Diskussionen höre, so im Lokalzug und dann sitzt da hinter mir dann eine Mutter mit ihrem Kind und wie dann da der Disput verläuft. Nicht? Das ist dann schon interessant, immer wieder. Und nicht bloß interessant, sondern auch betrüblich. Und wie sieht das eigentlich aus? Also was mache ich also mit jemandem, den ich nicht vorher fragen konnte, ob er überhaupt da sein will? Wenn andere Leute sagen, das ist eigentlich ein Unglück. Also ganz deutlich haben das die alten Griechen gesagt, dass man ja den einen Weisen dort festnimmt und ihn fragt, was ist das Wichtigste für den Menschen? Und dann sagt er, das Wichtigste für den Menschen ist euch schon entgangen, nämlich, dass ihr überhaupt da seid. Denn das Beste ist, nicht geboren zu sein. Und bist du geboren, schleunigst dorthin zu gehen, woher du kamst, ist das zweite Beste. Das lesen Sie im letzten Drama von Sophokles, in einem Chorlied. Das Beste haben wir alle schon versäumt, nachdem wir schon da sind. Denn das Beste wäre, nicht geboren zu sein. Und ist man geboren, schleunigst dorthin zurückzukehren, das ist das Zweite. Was meinen Sie, wie oft ich das schon gehört habe bei Diskussionen, Podien über die Abtreibung von Kollegen oder so? Das ist dann der andere Punkt, wo es einen wirklich erbittern kann. Nicht? Aber Gott, lassen wir es weg. Nicht? Also, dass das tatsächlich eben so begegnen kann. Dass dann so sei das doch mit den Menschen. Regen Sie sich nicht auf, was soll's denn? Und so ähnlich, das hören Sie ja auch dann aus Asien, wo die Leute auch sagen, endlich heraus aus diesem Rad der Wiedergeburten, sondern endlich verschwinden wie ein Wassertropfen im Meer. Das war ja bis zu diesem einen Jesuiten aus Indien, der das gesagt hat und wo es dann Ärger mit Rom gab, nicht? Weil er eben sagt, nein, wir müssen an sich das Wassermännchen, das da eben ans Meer geht und steckt schon mal den Zeh rein und dann ist der Zeh weg und jetzt sagt er, jetzt weiß ich, was ich gehe, ich muss ja nur reingehen, dann bin ich aufgelöst. Ein indischer Jesuit. Sowas geht natürlich nicht. Sondern wir sind da, um zu leben. Und um zu erleben, und zwar ihn zu erleben und die Mitmenschen zu erleben, weil er ja uns deswegen schafft, weil er Mitliebende will. Und das war ja genau der Punkt, der dahin gehört.
Nur eine kleine Anmerkung. Die Mode der Leichenverbrennerei scheint mir so eine trügerische Hoffnung zu sein, da bin ich gar nicht mehr da. Wenn der Leichnam verbrannt, alles verbrannt, alle Spuren weg.
Das war es damals, aber das ist ja auch zu einem Teil bei den Leuten nicht mehr so und bei einer ganzen Reihe, weil ich habe gerade, vor einer Woche haben wir einen langjährigen Freund mitbeerdigt Und der hat auch ein Urnengrab gehabt, weil er einfach sagt, es ist eben, es ist einfacher und kleiner und eher zu haben, dass er das macht, also eben nicht eine ganze Grablege, wie für also reiche Leute, sondern dass er eben ein Urnengrab gehabt hat. Und da hat der Kirchhof hat eben ein ganzes Areal, wo inzwischen diese Urnenbegräbnisse finden. Also das hat jetzt nichts zu tun mit dieser ursprünglichen Kampf gegen den Glaube an die Auferstehung, sondern hier geht es einfach um die Frage des Platzes und des Raumes und des Preises. Und dass das eben nicht eine große jetzt Anlage ist, hochherrschaftlich mit Familiengrab, woran man vorher dann auf dem Weg schon hinzieht, in das Areal, in dem großen Friedhof, wo überall die Urnengräber sind. Und wo das bei ihm auch so war, eben verbrannt und und dann in dieser Urne dorthin gebracht und dort im Urnen beerdigt, auch vom Priester dann gesegnet und das darauf vollzogen. Also das sind neue Möglichkeiten, einfach aus finanziellen Gründen. Muss man auch sehen. Also das darf man dann nicht zu sehr jetzt so weltanschaulich überfrachten. Das ist nicht gemeint von den Leuten. Ich will dafür nicht werben. Ich sage nur, dass ich das also dort das erste Mal auch selber erlebt habe unmittelbar. Und ich kannte den wirklich gut. Das war überhaupt nicht der Punkt, sondern einfach nur finanziell. Es ist einfacher, einen kleinen Raum zu haben hier und nicht ein großes Familiengrab in der Form. Nur einfach zur Information weiter gereicht. Es muss also nicht immer, darf man nicht alles zu sehr gleich dann auch im Ganzen befrachten, sondern manchmal hat es wirklich nur so pragmatische Überlegungen. Kannte ich vorher auch nicht. Ja, ja, deswegen gebe ich es einfach nur weiter. Also mir war das unbekannt, muss ich gestehen. Ich wusste, dass die Kirche nicht mehr so draufsteht, dass man das verbietet mit dem Verbrennen, weil das aufgehoben ist, diese ursprüngliche Idee. Aber ich wusste nicht, also von dieser Einrichtung, von diesen Urnengräbern. Das habe ich da zum ersten Mal gesehen und habe mich dann eben auch kundig gemacht, habe gefragt nach mit jemandem auch vom Friedhofspersonal und der hat mir das so erklärt, dass das einfach so die Formen sind. Ich wollte nicht mit der Witwe darüber reden. Das hat sie nicht gehört, aber ich habe dort geredet und bin also dort informiert worden, sodass ich Ihnen das einfach weitergeben kann, was ich da selber erst vor einer Woche oder 14 Tage sind es inzwischen, die Zeit vergeht wieder schneller, als man denkt, klar. Also ist das schon wieder vorbei, dass das einfach so die Antwort war.
Ne? Ja. Das spielt doch bei der berühmten Auferstehung der Toten keine Rolle. Ne?
So ist es.
In welcher Morphe, in welcher Form.
Ja, ist doch völlig klar. Ne? Eben. Ja, eben.
Das kann man doch sagen.
Ne? Unbedingt. Ja, ja. Unbedingt.
Weil es gibt ja viele Menschen, die sich ja da Sorgen machen. Wissen Sie?
Ja, ja. Das war damals die Idee. Und deswegen war es damals auch verboten von der Kirche, weil das ganz gezielt dagegen sein wollte, was natürlich sowieso Blödsinn ist. Ob mich nun die Würmer aufgefressen haben oder ob ich verbrannt werde, ist vollkommener Quatsch, was der Unterschied sein soll. Aber damals wurde das als Unterschied gemacht und deswegen war es von der Kirche auch verboten. Inzwischen ist diese Sache aufgelöst, auch von den einen Seiten und von der anderen auch, sodass das jetzt nicht mehr dieses Gewicht hat. Nur das einfach.
Hat ja. Verbrennen lassen, weil er wollte vernichtigt werden. Er wollte
eben, ich sage, die gibt es. Ja, ja, sowas kann es eben geben bis heute, das habe ich, bestreite ich überhaupt
also,
nicht.
Also, ja. Was hat Verbrennen für Bedeutung? Also, welche Intentionen liegen bei den Lebenden?
Ja.
Auch bei der Veranstaltung.
Eben, das gibt es noch, aber es ist eben nicht in jedem Fall. Das wollte ich eben nur zur Information auch sagen. Also, unser Freund hat das nicht getan, weil er nicht an die Auferstehung glaubt. Sondern selbstverständlich glaubt er daran. Völlig klar. Und seine Frau auch, die Witwe, glaubt er selbstverständlich dran. Sondern es geht einfach um die finanzielle Frage. Nochmal, ich wusste es vorher auch nicht, ich gebe es nur einfach weiter. Dass es immer noch welche gibt, die das so machen, das kann man natürlich nicht ausschließen. Man sollte es aber nicht behaupten, wenn man es nicht ganz sicher weiß. Nicht? Denn man soll von anderen nicht also was Negatives behaupten, wenn man das nicht wirklich begründen oder beweisen kann. Das meine ich, das wäre der Punkt.
Mir fällt es in Bezug auf den Vortrag von gestern nochmal ein. Was sagen Sie denn dazu, wie weit gehört das unabhängig wenn man davon ausgeht, dass der Mensch ja das Göttliche, was er erfahren kann, ist ja schnell vergänglich, ja? Und er muss ja immer wieder den Bezug dazu finden. Und da braucht es ja unter Umständen diese Unabdingbarkeit, wie Sie ja gestern im Vortrag.
Ja, ja, und deswegen gehört die ja auch hin, dass er sich wirklich um uns kümmert und macht uns das Angebot, so wie wir jeden Moment nur noch leben, weil er immer sagt, volo ut sis, in jedem Moment, so sagt er eben auch, volo ut, dass du glaubst. Natürlich will er das, mit seiner Gnade bietet er uns das an. Wir sind immer auf seiner Gnade angewiesen. Die Frage ist, ob wir sie in unserer Freiheit annehmen, die Gnade. Denn es ist unsere Freiheit, die es annimmt, oder eben nicht annimmt. Und wo ich meine, dass wir alle, weil wir Sünder sind, eben eine Mischung haben von Glaube und Kleinglaube. Und darauf, das spricht eben unsere ganze christliche Tradition, sagt das, dass wir als Sünder eben nicht so sicher sind mit unserem Glauben. Und deswegen weiß keiner von uns, ob wir glauben. Wir wissen, was wir glauben. Aber wir wissen nicht, ob wir glauben. Das hoffen wir nur. Und das ist genau das, was da eben beim Markus gesagt wird: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Nachdem Jesus gesagt hat, hier braucht man den Glauben, um die Dämonen auszutreiben. Dass wir wissen nicht, ob wir glauben. Wir wissen, was wir glauben, aber wir wissen nicht, ob wir glauben. Das hoffen wir. Mehr ist da erstmal nicht zu haben. Das muss man sich klar machen. Das gehört zum Menschsein als Antwort, also dass wir niemals wissen, ob wir glauben, sondern das können wir nur hoffen. Im Vertrauen auf Gott. Und in der Bemühung, verbunden mit der Bitte, die hoffentlich ja drinsteckt, dass er mir weiter die Gnade anbietet und dass er mir auch die Gnade gibt, dass ich die Gnade annehme. Aber meine Freiheit überfährt er ja nicht. Niemand wird gezwungen zu glauben. Es ist immer ein Angebot an unsere Freiheit. Dass unsere Freiheit auch ihre Grenzen hat, das wissen wir. Dass alles Mögliche da in uns drinsteckt. Das gilt überhaupt von jeder Freiheit. Das hat ja nur Reinhard May gemeint, dass es Freiheit ohne Grenzen gibt. Und wenn der gesungen hätte, da ist die Freiheit ohne alle Konturen, hätte er es gelassen. Nicht? So hat er gesagt, grenzenlos. Aber grenzenlos ist noch nicht mal die Freiheit Gottes. Zum Beispiel, Gott kann weder anfangen noch aufhören. Er kann auch nicht lügen. Darum tun wir es so gern. Da können wir nämlich was er nicht kann. Nicht? Also, dass man da einfach nochmal sieht, zur Freiheit gehören Grenzen, natürlich. Für die Griechen ist das völlig klar, denn es ist ein Inselvolk. Grenzenlosigkeit, das ist für die alten Griechen das Wasser, das Meer. Und da schwimmen nur die Fische, nicht wir. Nicht? So dass sie das eher in diesem Form des Chaotischen sehen, weil sie eben ein Grenzvolk waren. Was wir schlecht finden in Deutschland mit Grenzen, das ist für die Griechen, die alten Griechen, die Voraussetzung für alles Leben. Ein Inselvolk. Und von dort her übernehme ich eben auch diese positive Sinn von Grenze. Und finde, das hatte ich ja gestern auch kurz angesprochen, wir haben von Grenze leider nur ein Wort im Deutschen und das Wort heißt Treffpunkt. Was uns fehlt, ist die Trefflinie und die Trefffläche. Und das müssten wir eigentlich einführen in unserer Sprache. Trefflinie und Trefffläche. Das ist das, was wir einfach negativ Grenze nennen. Und wir haben nur das Wort Treffpunkt. Und das andere müssten wir wenigstens für uns in unserem Denken aufbauen. Da bitte ich Sie, das mal zu überlegen und wirklich in Ihr Denken mit aufzunehmen. Eine Grenze zu denken als Trefflinie und Trefffläche. In der Begegnung mit anderen Menschen, mit einem Bild, mit einer Pflanze, mit Gott, mit all dem. Also Grenze als Trefflinie. Und noch besser als Trefffläche. Das ist eigentlich gemeint.
Fragen bei Grenze, dazu auch zu dieser Trefflinie oder Trefffläche,
Ja, wir können nicht, ja, wir können nicht behaupten, dass wir glauben. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich Sie da richtig verstanden habe. Ich meine, dass Sie etwas vermischen, was ich hier strikt trenne. Also das eine ist, dass tatsächlich mein Glaube, und das ist alles andere als eine Trefflinie, dass mein Glaube ein Kleinglaube ist. Oligopistia heißt das im Griechischen. Also ein wenig Glaube, das heißt ein Stück Unglaube in meinem Glauben. Aber das ist nicht die Trefflinie, sondern das ist ein Mangel an Glauben bei mir. So ist es.
Nicht, dass ich nicht glaube, sondern dass mein Glaube wachsen soll.
Ja, natürlich.
Aber ich glaube.
Ich glaube, aber es steckt eben Unglaube in meinem Glauben.
Weil ich unvollkommen
ist. Ja, eben. So ist es.
Und das bedeutet, weil ich bewusst sein bin, dass ich unvollkommen bin, dann treffen wir uns gerade in dem Punkt, Sie und ich. Und dann beide wissen, wir müssen wachsen. Und dann würde ich von Bekehrung sprechen.
Ja, selbstverständlich. Aber davon habe ich jetzt ja gar nicht geredet, sondern doch, habe ich auch geredet, aber ich habe davon geredet, von der Grenze als Trefflinie, und da meine ich natürlich nicht meinen Unglauben. Das ist doch Unfug.
Also die Folge von
Nein, sondern gerade im Maß, wie ich glaube, bin ich zugleich jemand, der eben jetzt an sich in einer Grenze zum Geglaubten steht, zum Beispiel. Und das ist die Grenze, von der ich positiv rede, dass sie eben eine Trefflinie und eine Trefffläche ist. Das gehört genau zum Glauben.
Können Sie es bitte wiederholen? Können Sie nochmal wiederholen den Gang? Ich habe es nicht verstanden, jetzt, was Sie gesagt haben.
Eben, also ich muss diese beiden Dinge unterscheiden. Das eine ist der Mangel an meinem Glauben, der Unglaube in meinem Glauben, und das heißt Oligopistia. Dann gibt es den Glauben selber, und der hat eine Grenze zum Geglaubten hin, zu Gott, zu meinem Mitglaubenden oder so. Und diese Grenze ist eben jetzt zugleich eine Trefflinie und Trefffläche.
Zwischen Gott und ich und Gott und den Menschen.
Ja, oder eben auch zu dem Mitglaubenden, zu meinem Nachbarn, zu meinem Glaubensgefährten, wie auch immer. Da gibt es eben eine Grenze von Glaube zu Glaube, und die nenne ich eben jetzt nicht Begrenzung und Unglaube, sondern die nenne ich eben, wie ich gesagt habe, Trefflinie oder Trefffläche.
Vielen Dank. Nicht? Dann wäre auch diese Grenze zwischen dem, den ich glaube, und mich in dem Fall von Gott, in dem er Mensch geworden ist, von Seite Gottes überschritten.
Ist auch eine Trefflinie, natürlich.
Eine Trefflinie, weil Gott, im Grunde ist Gott nicht eine Menschwerdung an unserer Seite.
Ja.
Das ist diese Grenze, ist, genau, verstehe ich noch nicht ganz wie wir, aber ich habe mir geholfen jetzt.
Eben, also das müssen Sie wirklich unterscheiden, die inneren Grenzen, also der Unglaube im Glauben, ich erinnere nochmal, Oligopistia heißt das dann, dass ich wenig Glaube habe. Während hier war jetzt gemeint, gerade der Glaube selber, gerade wenn er nicht wenig ist, dann ist er eben zugleich eben in eine Antwort. So steht ja hier Menschsein als Antwort. Ist sie eine Antwort, in der ich das entgegennehme und aufnehme, das ist das, was hier hingehört. Dass wir also nicht sagen, das Beste sei, nicht geboren zu sein, sondern dass ich eben in Dankbarkeit mein Leben annehme. Und deswegen eben nochmal zu erinnern an diesen Gedanken, für mich ist ein Mensch so viel wert, wie er Sinn für Dankbarkeit hat. In dieser Aufnahme, denn wir sind ganz und gar welche, die sich verdanken. Und die, dann hatte ich gesagt, dieser Dank heißt die Gegenwart des Gebers in der Gabe erkennen. Das war ja die Festlegung. Und dann hat diese Gegenwart des Gebers eben zugleich eine Zukunftsgestalt und die heißt Erwartung oder Hoffnung. Hoffnung ist die Zukunftsform von Dank. Wer wirklich dankbar ist, hofft auch, weil er eben die Gegenwart des Gebers, weil er das glaubt. Und das gehört zum Glauben, dass ich sehe, dass Gott sich mir gegeben hat und dass er bereit ist, mir immer noch mehr zu geben. Und dass ich das eigentlich verlangen soll, also dass die Zukunftsgestalt von Dank heißt Erwartung oder Hoffnung. Und wer nicht hofft, ist undankbar. Das ist ganz, ganz deutlich, meine ich, dass das hingehört. Und dass wir deswegen unser Gedächtnis einüben müssen für alles, was dorthin gehört, was wir bekommen und auch für das, wo, und vor allen Dingen bekommen wir dauernd Vergebung. Also erstmal bekommen wir dauernd Bestätigung, weil er jeden Moment zu uns sagt, volo utsis. Und das Zweite ist, dass er zugleich sagt, vor aller Leistung, trotz aller Schuld, reuelos und unwiderruflich, ich sage nicht nur jetzt zu dir, volo utsis, sondern indem ich das sage, sage ich, dass ich das die ganze Zeit weitersagen werde. Das steckt bei ihm mit drin. Erstmal sagt das tatsächlich jeden Moment. Zweitens sagt er es jeden Moment zugleich mit der Verheißung, es im nächsten Moment auch zu sagen. Das ist genau dieses Versprechen und die Verheißung. Und deswegen die Doppelrolle der Propheten. Die Propheten sind erstmal Leute, die erinnern. Aber sie erinnern an Verheißung. Also sie richten sich auf eine Zukunft, aber nicht um vorauszusagen, sondern weil sie erinnern an die nämlich schon geschehene Verheißung. Also es geht immer zurück im Blick nach vorn. Diese eigentümliche Struktur, die sie da bei den Propheten haben. Die Propheten erinnern und sind keine Voraussager. Wieso unsere Leute, die da immer dann zu Neujahr gefragt werden und dann so erzählen, was da alles passieren wird, nicht? Nein, nein. Sondern Propheten sind Erinnerer. Und sie erinnern an Verheißungen. Das ist die Form, in der das geschieht. Und deswegen müssen wir auch hier in dieser Antwort, in dieser Verinnerlichung unseres Gedächtnisses leben, sodass dieses Gedächtnis dann eben eine Erwartung und eine Hoffnung ist. Weil er in jedem Moment uns zugleich ein Versprechen gibt. Dass das hier die eigentliche Grundentscheidung ist, die hier hingehört. Wie denken wir, die Welt zu verstehen? Wie verstehen wir uns selbst? Geht es um kosmische Theorien? Geht es um Hypothesensysteme? Und das ist ja nun weit verbreitet, dass die Leute sagen, Glauben heißt Leben mit der Hypothese Gott. Wie oft habe ich das schon gehört? Glauben sei Leben mit der Hypothese Gott. Sage ich, das ist ein Unfug. Weil das ja auch nicht zwischen Menschen gilt. Man kann doch nicht sagen, wenn man glaubt, dass der Partner, die Partnerin einen liebt, dass das eine Hypothese sei. Und zur goldenen Hochzeit sagt man dann, also inzwischen hat sich meine Hypothese von deinem Wohlwollen erheblich verdichtet. Dann holt man am besten einen Besen, nicht? Als Antwort auf sowas. Das kann ja nicht sein. Also Gott, der Glaube an Gott ist keine Hypothese. Und dass man glaubt, dass der Partner einen liebt, ist auch keine Hypothese. Das war am Anfang mal eine Hypothese, wie man das kennenlernt. Und dann wird irgendwann aus der Hypothese der Ernstfall. Und das gehört dann erst hin und dann ist es erst erreicht. Das gehört also zur Antwort dazu, dass ich eben nicht bei der Theorie bleibe, eine Theorie unter anderem, sondern dass ich im Dienst einer objektiven Entscheidung stehe. Das ist das, was hier hingehört. Und darum spricht dann Pascal eben von den drei Ordnungen, wo es erstmal die Ordnung gibt, die Leute sind beeindruckt von der unendlichen Weite und Ferne. Wie groß ist das Weltall und sind davon hingerissen. Und dann sagt er, ein einziger Bewusstseinsakt ist um eine ganze Dimension mehr als die noch so große andere Sache. Und er weiß, was er mit Dimension sagt. Also eine Linie besteht aus unendlich vielen Punkten. Was ja ohnehin eine Paradoxie ist, denn wenn ein Punkt etwas ist ohne Ausdehnung, wie kann denn eine Linie aus Punkten bestehen? Aber so reden halt die Mathematiker, die sind halt keine Philosophen. Ne? Also wenn ein Punkt keine Ausdehnung hat, können nicht eine Linie aus Punkten bestehen. Nicht? Und wenn eine Linie eben nur eine Ausdehnung hat, nämlich in der Länge, dann kann eine Fläche nicht aus lauter vielen Linien bestehen. Und dann kann ein Körper auch nicht, wie das also da im, wie Sie es gelernt haben in der Mathematik, besteht ein Körper nicht aus unendlich vielen Flächen. Das ist ja eine eigene also Dogma, das man in der Oberstufe gelernt hat im Gymnasium. Dass ein Körper entsteht aus unendlich vielen Flächen. Aber das geht nicht. Eine Fläche hat eben keine Höhe und deswegen kann ein Körper nicht aus Flächen bestehen, sondern die Flächen kleben nur draußen dran. Aber die Mathematiker, wie gesagt, das sind eben Mathematiker. Also, die sind halt nicht exakt. Dass man also wirklich guckt.
Ich bin Mathematiker.
Ja, ja.
Wenn ich Objekte definiere, dann rede ich nicht von den Dingen, von denen Sie reden,
ja,
sondern die Dinge, die in der Topologie zum Beispiel also in dieser Disziplin der Mathematik definiert werden, ja. Das ist nicht das, was Sie Punkt nennen.
Ja, mir fehlt halt der Name von dem, eigentlich ein Italienisch ist der Name, der das eigentlich ausdrücklich als, der hat zu den Jesuaten gehört, aber war kein Jesuit, Jesuat, und den man in der Oberstufe lernt, aber ich habe gesagt, in meinem Alter vergesse ich immer die Namen. Ein eigenes Dogma, das begründet, dass Körper mit gleicher Höhe und gleichem Querschnitt gleichen Inhalt haben, mit der Begründung, weil sie eben aus unendlich vielen Flächen bestehen. Und wenn das in der Fläche gleich ist und in der Höhe, sind die eben inhaltsgleich. Der argumentiert dort, das ist ein Lehrsatz, wo ich, wie gesagt, der Name mir nicht einfällt, das ist ein italienischer Name, was man auf der Oberstufe lernt, war ein Jesuit. Dass er sagt, also Körper gleicher Höhe und gleicher Querschnitte haben gleichen Inhalt, weil sie nämlich aus unendlich vielen Flächen bestehen.
Es geht um abstrakte Modelle, es geht um formale Sprachen, also nicht also um abstrakte Objekte, nicht jetzt um das, was Sie als Körper nennen. In der Geometrie.
Na gut, also dann verstehe ich es überhaupt nicht. Wenn es jetzt Körper sind, die noch nicht mal Körper sind, dann weiß ich gar nichts mehr. Ja. Ja, ja, aber so heißt eben, ich ärgere mich, wie gesagt, dass mir der Name nicht einfällt. Wenn er einem von Ihnen einfiele, wäre ich sehr dankbar. Also dieser Italiener heißt eben, wie gesagt, ein Jesuit, wo man eben lernt, dass er das so begründet, dass er eben so eine Art Infinitesimalrechnung vor der Infinitesimalrechnung einführte und das sagte, dass eben Körper gleicher Höhe und gleicher Querschnitte den gleichen Inhalt haben, weil sie eben aus unendlich vielen Flächen bestehen, was falsch ist. Jedenfalls für einen Philosophen.
Ich würde damit nicht die Infinitesimalrechnung erklären. Die wird ja oft so erklärt, so als Vorstufe und dann
ja.
Lässt man die Flächen dann ins Unendliche übergehen und bekommt dann einen konkreten Wert.
So ist es.
Ich denke mal, das
ja, eben,
ist einfach so ein
Anschauen. Ist so ein Versuch, ja eben. Ja. Eben, und das sollte man dann vielleicht gar nicht mehr weiter da groß vertiefen, sondern das ist bloß als Anfänger, für Anfänger gedacht. Also das ist das Subjekt und wie geht es also da weiter, was mache ich da? Wenn also ich jetzt mitnehme von Pascal diese drei Ordnungen, also erstmal eingedruckt von der Entfernung, zweitens um eine ganze Dimension anders, ein einziger Bewusstseinsakt und jetzt sagt er, alle Bewusstseinsakte zusammen sind wie eine um eine ganze Dimension weniger als ein Akt selbstloser Liebe. Und deswegen sagt er, gibt es diese drei Ordnungen, die der Ausdehnung, die des Bewusstseins und die der Liebe. Dass das jeweils eine neue Dimension ausmacht. Also alle Erkenntnisakte zusammengenommen, das haben Sie auf der Seite 12, wenn Sie da gucken, alles, was Bewusstsein heißt, für jetzt beiseite gelassen, dass hierin ja auch eigentlich das Gewissen fiele, aber da denkt er jetzt im Moment nicht so dran, sagt er, das ist nichts im Verhältnis zu einem einzigen Vollzug wahrer Liebe. Auf der Seite 12, unten in der letzten Zeile, können Sie das lesen, wo das da unmittelbar steht. Also das Ja zum Guten als solchen und um seiner selbst willen, das ist eine Sache der inneren Entscheidung, ob man eine solche Dimensionenordnung mitvollzieht oder nicht. das sagt er dann. Wer auf der Ebene des Ausgedehnten stehen bleibt, eine beliebte Formel dafür ist, dass jemand sagt, ich als Naturwissenschaftler. Das höre ich oft, wenn ich über Gott rede, meldet sich immer eigentlich jemand und sagt, ich als Naturwissenschaftler habe jetzt folgendes Problem. Und dann habe ich immer gesagt, hören Sie, Verzeihung, als Naturwissenschaftler haben Sie hier gar kein Problem zu haben und ich hoffe, Sie gehen mit Ihrer Frau auch nicht bloß als Naturwissenschaftler um. Sondern hier muss eine andere Dimension hingehören, nämlich die des Menschen und nicht die Naturwissenschaft. Als Naturwissenschaftler können Sie da gar nichts sagen. Ich muss also dann bis zum Bewusstsein gehen und dann sagt Pascal von Augustinus bis dort, dass ich eben zu dem gehe, was jetzt die alten Leute Herz genannt haben. Nochmal von Augustinus bis zu Pascal. Die nennen das noch Herz, während inzwischen Herz eher so etwas Emotionales ist für die Leute. Bis dorthin ist es diese Person Mitte, die er entscheidend hingehört. Begleitet von Emotionen, aber nicht. Und damit sind wir dann auf der Seite 13 bei dem Gedanken Gewissensanruf. Das ist dann der neue Punkt. Oder möchte jemand bis dorthin nochmal nachhaken? Ah ja, das ist ein wichtiger Punkt, ja, das heißt noch ansprechen, das hört man oft, dass man sagt, dass die Naturwissenschaften seien eben aufgrund ihrer Methode atheistisch, wo ich sage, nein, ich nenne Zähneputzen oder eine Bauchwelle auch nicht methodisch atheistisch, sondern da kommt Atheismus einfach nicht vor, aber nicht methodisch, sondern weil eben nicht alles immerfort behandelt wird. Es ist eben falsch zu sagen, die Wissenschaft ist methodischerweise atheistisch. Nein, die ist dermaßen wissenschaftlich, dass sie weder theistisch noch atheistisch ist, weil das überhaupt nicht auftaucht. Das ist überhaupt dabei nicht mitgedacht. Der Mensch denkt vielleicht das mit, aber er muss aufpassen, dass er das nicht als Wissenschaftler denkt, sondern als Mensch. Während immer wieder die Leute sagen, nein, es gehört zur Wissenschaft, aus der Methodik der Wissenschaft, dass sie atheistisch ist, sage ich nein. Sondern tatsächlich kommt wörtlich atheistisch vor, das heißt, Gott kommt nicht vor. Aber es kommt so wenig vor, dass es noch nicht mal als Atheismus vorkommt. Denn wer von Atheismus redet, redet ja schon wieder von Gott. Sondern hier ist es so wenig da, dass es noch nicht mal atheistisch sein darf. Sonst kommt eben überhaupt nicht vor. Das ist ganz wichtig, weil die Leute denken, nein, nein, das ist sie, nein, und als Wissenschaftler muss ich das lassen oder so. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ob der Wissenschaftler gläubig ist oder nicht, das hat mit seiner Wissenschaftlichkeit überhaupt nichts zu tun. Ich betone das so, weil das immer wieder versucht wird zu sagen, es sei methodisch hier notwendig, aber eben auch nur methodisch. Nein, es ist überhaupt nicht, weil es einfach nicht vorkommt, weder theistisch noch atheistisch. Wer von Atheismus redet, hat ja schon mit Gott zu tun. Und deswegen ist das eine andere Sache. Also deswegen möchte ich das noch nicht mal hören und verteidigen, dass man sagt, die Wissenschaft ist methodisch atheistisch. Sie ist überhaupt nicht atheistisch. Sie ist so ohne Gott, dass sie noch nicht mal atheistisch ist. Weil es überhaupt nicht vorkommt. Das andere ist schon eine falsche Antwort auf eine falsche Fragestellung. Und deswegen möchte ich Sie bitten, das mal zu überlegen und das eigentlich zu lassen, wenn Ihnen das wieder begegnet. Und sagen, nein, das gehört hier so wenig hin, dass man da noch nicht mal sagen darf, das ist atheistisch. Und dann sind wir bei dem nächsten Schritt, da steht hier römisch 2, Gewissensanruf, auf der Seite 13. Also klar, dass das kein methodischer Atheismus ist, sondern einfach ein Fehlen. Es kommt überhaupt nicht vor. Und jetzt kommt also das Gewissen hinein, wo man hier nochmal fragen kann, ja, was ist jetzt damit los? Und da wissen wir ja, dass zumindest dann, wenn wieder jemand da Daten gefälscht hat, sei es also hier in Atomei oder es sei irgendwo in Griechenland oder in Korea, das spielt keine Rolle, dass dann sichtbar wird, wie wichtig auch für die Naturwissenschaft die Gewissenhaftigkeit ist. Das wird dann wieder deutlich, weil vorher redet man immer nur und sagt, ja, da hat man es mit der Natur zu tun oder so. Nein, man hat es mit anderen Menschen zu tun, im Blick auf die Natur. Und das wird dann eben sichtbar, wenn jemand eben diese Gemeinschaft der Wissenschaftler hier schlecht macht. Also das Wort Person lässt sich selbstverständlich wie jedes Wort auch prädikativ verwenden. Ich kann da sagen, Friedrich ist eine Person. Aber so gebraucht antwortet es ja natürlich nicht der Wer-Frage, sondern nur der Was-Frage. Person ist eigentlich eine Antwort auf die Frage, wer bist du, nicht was bist du? Im eigentlichen Kern. Das Was ist so nebenher und äußerlich. Und deswegen muss man gucken, deswegen gibt es ja Leute, die sagen, man darf eigentlich nicht sagen, was ist der Mensch. Das war zum Beispiel ein Sprachfehler bei Heidegger. Heidegger hat das Theodor Hecker vorgeworfen, dass er gesagt hat, was ist der Mensch? Heidegger hat immer gesagt, das muss heißen, wer ist der Mensch? Ich habe gesagt, das ist gut gemeint von Herrn Heidegger, aber schlechtes Deutsch. Vielleicht lernt man da nichts anderes, wo der herkommt. Nicht? Also das, da Feldkirch oder wie hieß das da? Also irgend sowas. Nicht? Jedenfalls sagt er, es müsste heißen, wer ist der Mensch? Und es sei falsch zu sagen, was ist der Mensch? Max Müller hat damals extra einen Brief an Heidegger geschrieben, hat gesagt, das ist falsch und hat den Theodor Hecker verteidigt. Er hat gesagt, es ist völlig richtig, dass der fragt, was ist der Mensch? Wer ist der Mensch, ist gut gemeint, aber falsches Deutsch. Dass man das also wirklich sieht, die Frage heißt wirklich, was ist der Mensch und nicht wer ist der Mensch. Wer geht nur an Einzelne, nicht an ein Genus. Ich kann sagen, wer bist du, wer bin ich, wer ist die da kommt, wie die Morgenröte, Marienlied, ne? Das ist also nochmal wieder eine andere Dimension. Wer ist immer eine Frage nach jemand und nicht nach einem Genus. Und deswegen ist es einzig richtig, sprachlich zu sagen, was ist der Mensch? Und das andere ist nur gut gemeint, aber falsches Deutsch. Man kann hier nicht sagen, wer. Nicht, dass man das aufnimmt und das mit einem Wer bin ich, kann man sagen, nicht was, ein Ich, sondern eben Ich kleingeschrieben. Das ist das, was ja Levinas so stark macht. Nicht Ich großgeschrieben, Ich kleingeschrieben. Da bin ich gemeint. Und das ist dann die Frage, die sich im Gewissen bei mir stellt, dass man das aufnimmt. Und jetzt hat Boetius ja definiert, Personis naturae rationalibus individua substantia. Und das schreibt er ausdrücklich in einem Text zur Trinität. Und das ist natürlich halt daneben. Denn das würde ja heißen, Gott wäre dann drei Götter. Drei individuelle Individuen. Das war eben das Problem, und, aber weil der so eine Autorität war, traute sich erstmal keiner, das richtig aufzuheben. Und dann geht eben Thomas hin und sagt jetzt, ich übernehme den Text vom Boetius, anstatt zu sagen, den tun wir weg, sondern sagt nur, ich lese jetzt so, dass ich die Person selber als reine Beziehung entwerfe. Das sagt er, als Lösung, dass das herauskommt. Also der Satz selber verunmöglicht eine richtige Dreieinigkeitslehre. Nicht? Also muss man sehen, was macht man hier. Einzigkeit darf ich also nicht so verstehen. Und deswegen kommt dann jetzt eben auch Richard von St. Victor und sagt, Person ist, sagt er, die nicht mitteilbare Existenz einer intellektuellen Natur. Die nicht mitteilbare Existenz einer intellektuellen Person. Das heißt, Person kann nicht Eigentum sein. Obwohl das leider ja in der Welt bis heute passiert, dass es Sklaven und Sklavinnen gibt. Und dass das also auch bei Thomas zu lesen ist, dass es geborene Sklaven gibt. Aber an sich kann eine Person eben nicht angenommen werden, sondern nur die menschliche Natur. Die zweite Person der Gottheit hat keine menschliche Person angenommen, sondern eine menschliche Natur. Ein Was. Und nicht ein Wer. Jesus ist ein Wer und zwei Was. Gott ist ein Was und drei Wer. Das ist das Problem. Dass wir da dieses Problem haben, Jesus ist ein Wer, nämlich die zweite Person der Gottheit, und hat dann zwei Washeiten. Einmal das Gottsein und das Menschsein. Aber er hat nicht eine menschliche Person angenommen, sondern er ist nur eine Person, nämlich die zweite Person der Gottheit. Und hat zwei Was, nämlich das Gottsein und das Menschsein. Und das ist nicht jedem klar, deswegen betone ich es jetzt hier so. Weil nach meiner Erfahrung viele das mischen und das nicht richtig sehen, Person kann nicht gehabt werden, trotz allem Sklaventum, was es bis heute gibt, sondern angenommen kann nur das Menschsein, das Was. Und das hat man dann Natur genannt, von Nasi geboren werden. Und das ist ein Wort für das Wesen, insofern es das Prinzip unserer ganzen Dynamiken ist in uns. Das ist mit Natur gemeint. Die zweite Person der Gottheit nimmt eine menschliche Natur an, ein Menschsein, ein Was und nicht ein Wer. Ein Wer kann man nicht annehmen. Ein Wer ist er, aber nur eins, nämlich die zweite Person der Gottheit. Und das müsste man wirklich ganz klar wissen. Und das war am Anfang eine ziemliche Sorge und Herumdokterei. Wie bringe ich die Gottheit und die Menschheit um? Da gab es zu sagen, die Mitte ist die Gottheit und drumherum ist dann das Menschliche und so ähnlich. Nein, er ist ein Wer, punktuell, ein Wer, nämlich die zweite Person der Gottheit. Und dann hat es zwei Was, ein Gottsein und ein Menschsein. Das ist sachhaft. Das ist ein Was. Und das muss man sich klar machen in der Form. Also die Substantialität der Person, und das muss man deutlich sehen, und zugleich hat es eben diese Existenz, das heraus, das ist das, was Richard dann sagt, und das muss man richtig nehmen. Warum betone ich das so? Weil da das kommt, was wir auf der Seite 14 da in der Mitte lesen können, die Rede von Substanz wird heute immer wieder unter dem Verdacht gestellt, es sei ein Klötzchendenken. Wie oft kriege ich das zu hören, wenn ich von Personen rede? Jetzt wieder, wie wir da, also da diese Zeichnungen von der Frau Möde, die auch hier im Haus hängen, die haben wir da in St. Georgen da gestern gefeiert, und dann war also ein Kunsthistoriker, der vor mir geredet hat, und der hat dann gesagt, ja, Person ist das Durchscheinen oder so, Personare, wo ich sage, hören Sie, das ist falsch. Persona ist ein langes O und Personare ist ein kurzes O, und wenn Sie das wirklich wüssten, was das heißt, das kann nicht eins vom anderen abhängen, sondern das sind zwei verschiedene Sachen, ob ich ein langes O nehme oder ein kurzes O. Das kann ich nie einfach zusammenrühren. Sondern das ist zu unterscheiden, bei ihm aber nicht zu vermitteln, weil der halt jetzt ein Kunstgeschichtler war und nicht ein Philosoph. Der meinte, man könne, ob langes O, kurzes O, das alles so zusammenrühren. Geht nicht.
Ich dachte, das stünde sogar im philosophischen Lexika, diese Herleitung. Also nicht dann, dass das später,
ja,
also,
ja.
Aber dass die etymologische Herleitung...
ist so, steht auch immer wieder da. Ich finde nach wie vor, dass das falsch ist. Ja, weil die Leute eben das nicht mehr beachtet haben.
Was steht dann für ein Wort dahinter, wenn ich das Sonare?
Das Wort Sonare ist eben ein kurzes O. Und Persona, woher das lang ist, woher soll ich das wissen? Also ich meine, dass das eben zwei verschiedene Dinge sind und dass man aufpassen muss mit der Etymologie des Wortes Person. Warum? Wenn ich etwas Neues sehe, und das ausdrücken will, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich bilde ein neues Wort. Denn das, was da die Christen im Gespräch und in der Diskussion darum, was da mit Jesus, mit Personsein ist und mit der Trinität, die hatten einen neuen Begriff von Person, während die anderen Leute immer gesagt haben, Person heißt Rolle. Person heißt Rolle, so sagt das Cicero. Übernimmt das so und sagt, ich habe eine Rolle in der Gesellschaft, eine Rolle im Theater, da sind es drei Rollen, die Sprechende, die Angesprochene und die Besprochene. Deswegen haben wir in der Grammatik auch drei Personen, haben im Drama drei Personen, haben vor Gericht drei Personen und überall taucht das so auf, nämlich sprechend, angesprochen, besprochen. Das sind die drei, die auftauchen und meinen Rolle. Und mehr ist es dann nicht. So hat das Cicero also übernommen und sieht das so. Die Frage ist jetzt, dieses Wort ist da und damit haben sich jetzt nun die Christen bedient, haben damit aber was ganz anderes sagen wollen als Rolle. Denn es geht nicht um die Rolle in der Trinität und es geht nicht darum, dass die zweite Person der Gottheit da jetzt eine Rolle spielt. Wie überhaupt ich neulich von einem Freund eine schöne Postkarte kriegte, da stand drauf, Gott spielt für mich keine Rolle. Er ist der Regisseur. Ist das nicht schön? Gott hat für mich, spielt bei mir keine Rolle, er ist der Regisseur. Das ist es. Nicht? Also, dass man nochmal guckt, wo gehört es eigentlich hin? Und jetzt hat also die Tradition dieses Wort Rolle und die Christen können sich jetzt was Neues ausdenken, nämlich Brubbelbumm oder sowas. Haben sie nicht gemacht, sondern sie haben das alte Wort genommen. Aber da müssen sie auch aufpassen und nicht bei diesem übernommenen Wort jetzt hier Kletterübungen in Etymologie machen. Denn das Wort ist ja einfach übernommen worden. Und da geht es überhaupt nicht um die ganze Etymologie. Sonst geht es darum, was es jetzt heißt. Und es heißt nicht Rolle, sonst heißt ein Herz haben, ein Gewissen haben. Das Zentrum sein, kein Klötzchen, sondern diese Mitte sein, auch kein Durchtönen durch die Maske oder so Geschichten. Kein Wort davon. Ist der Vater durchtönend? Ist Jesus durchtönend? Aber das sagte der Kollege da von der Naturwissenschaft. Ich habe versucht, mit dem zu reden, da habe ich nach einer Viertelstunde aufgehört, habe gesagt, gut, lassen wir es stehen, hat keinen Sinn, bleiben Sie bei Ihrer Meinung. Nein? Also, sondern es ist wirklich diese Selbsthaftigkeit und die Mitte, der Mitte dieser Selbsthaftigkeit ist das Herz und dieses Herz heißt damals noch Gewissen. Das heißt, die praktische Vernunft ist die Mitte der Vernunft und die Mitte der praktischen Vernunft ist das Gewissen, das Hören auf sei gut. Das ist der Punkt, wo es hineingehört, dass man das sieht und gegeben ist. Dieser personale Selbststand, diese konkrete Bezüglichkeit in einem Sich-Beziehen, was hier hineingehört. Also diese Einzigkeit ist überhaupt keine Unbezüglichkeit, sondern ist die Bezüglichkeit in sich selbst. Der Vater ist nichts anderes als Bezug an den Sohn, der alles hergibt von sich. In den Mythologien ist das so, dass eben der Vater dann eben entmannt wird oder umgebracht wird oder so. Der zählt einfach nicht. Und der Sohn übernimmt die Sache. Hier gibt der Vater alles von sich weg, alles. Und der Sohn nimmt alles und nimmt es in Dankbarkeit an und bleibt eben der Sohn des Vaters. Und die Sichtbarkeit des Vaters. Und deswegen ist der Gehorsam die eigentliche Basis. Und Jesus, als er zur Welt kommt, sagt, einen Leib hast du mir bereitet, siehe, ich komme, deinen Willen zu erfüllen. Dafür haben wir den Leib. Einen Leib hast du mir bereitet und ich komme, deinen Willen zu erfüllen. Das ist das, was dorthin gehört. Also Gewissen als dieser Ort des Hörens und der entsprechenden Antwort. Ich sage nicht der ähnlichen. Leider hat sich eingebürgert, die Analogie und so, im Gespräch der Leute als Ähnlichkeit. Und da haben sie gesehen, das geht nicht. Und dann haben sie dann im Vatikanischen Konzil gesagt, die Unähnlichkeit ist noch größer als die Ähnlichkeit. Wenn die Unähnlichkeit aber größer ist als die Ähnlichkeit, was soll dann noch Ähnlichkeit? Und deswegen hört dann leider der Scotus, gefällt mir weniger bei ihm, schafft dann also die Analogie weg, weil die vorher fälschlich als Ähnlichkeit gesetzt war. Man sollte nicht von Ähnlichkeit reden, sondern von Entsprechung. Wenn nämlich die Antwort nur ähnlich sein sollte, der Frage, dann sind wir schon wieder bei den Engländern. How do you do? How do you do? Ist ja nicht gerade besonders geistvoll, ne? Sondern es gibt eine Frage und ich antworte was anderes als die Frage. Nochmal, ich soll mir eine richtige Antwort geben. Und nicht die beste Antwort wäre einfach das Echo. Wo kommen wir denn dahin? Also das war wirklich blöd, da von Ähnlichkeit zu reden. Von Entsprechung hätte geredet werden müssen. Natürlich gibt es auch Ähnlichkeiten. Ich kann sagen, dass das, was im Schloss da so leer ist, ist ähnlich der Form des Umrisses von dem Zapfen beim Schlüssel. Völlig klar. Aber es geht hier nicht um diese Ähnlichkeit, sondern es geht um die Entsprechung von Schlüssel und Schloss. Es geht um Entsprechung und nicht Ähnlichkeit von Mann und Frau und von Gott und Geschöpf. Es geht nicht um die Ähnlichkeit, sondern es geht um die Entsprechung. Und Entsprechung heißt eben eine Antwort, wo nicht die ideale Antwort das Echo ist.
Aber das erscheint ja so schwierig zu sein, doch irgendwie diese
jetzt?
Weiß ich nicht. Ich habe es lange nicht gelesen. Bei Johannes geht dann nicht auch, vielleicht hängt das damit zusammen, ich kann es nicht sagen, aber den Vater könnt ihr leugnen, sagt der Christus, mich könnt ihr leugnen, aber nicht die Stimme des Heiligen Geistes,
ja,
ungefähr. Weil man sieht ja, was das für Schwierigkeiten
so ist, es
uns denkerisch jetzt, ja, macht. Also ja, jetzt
nee, der Geist ist genau dafür da, um das zu zeigen und zu tun.
Der Geist ist dann dazu da, um das zu
tun. Ja. Er ist eben, deswegen finde ich es auch nicht so glücklich, dass da gesagt wird, also Braut des Heiligen Geistes oder so, sondern der Geist ist in Gott selber, also der Vater gibt alles dem Sohn und der Sohn empfängt alles auch und das Geben und der Geist gibt sein Empfangen. Ohne dessen Empfangen säßen Vater und Sohn aber ziemlich verloren darum.
Deshalb soll man ja den Geist nicht leugnen.
So ist es, deswegen dürfen wir den leugnen, er ist die Figur des Empfangs in Gott. Und deswegen müssen wir ihn bitten, dass er uns hilft, Gott richtig zu empfangen. Und das heißt, die richtige Antwort zu geben. Und das ist der wichtige Punkt. Er ist, nochmals wiederholt, er ist die Person des Empfangens in Gott. Er gibt sein Empfangen. Er ist das Empfangen in Person. Und nur weil er empfangen ist, können also Vater und Sohn geben. Er ist diese Erfüllung und nicht das Band zwischen ihnen oder der Kuss oder irgend sowas, sondern er ist der Empfangende in ihm. Und deswegen ist er zu bitten, dass er uns eben das Empfangen schenkt. Und deswegen ist er es, der als die Figur des Empfangens in Gott, der es Maria gibt, jetzt das zu sein. Der ist ja nicht der quasi Vater. Sowas kann man ja hören, wenn man so hört, Braut des Heiligen Geistes oder so. Er ist nicht ein quasi Vater, sondern er ist genau der, der uns die Kraft gibt zu empfangen und der in Einzigkeit Maria die Kraft gibt, Gott zu empfangen. Die zweite Person der Gottheit in sich. Also, dass man den nicht verwechselt mit irgendeiner Form von Vaterschaft. Er ist die Person des Empfangens. Und er ist in uns derjenige, der uns hilft zu empfangen. Und absolut zu höchst, ganz einzigartig, ist er der, der Maria eben diese Kraft schenkt, die zweite Person der Gottheit in sich zu empfangen. Also ich behaupte, dass es falsch ist, wenn man das in eine quasi Vaterschaft unterbringt, dass man genau das verpasst. Diese Form, in der das hier geschieht, und dass das eine Gefahr ist in diesem Reden von Braut des Heiligen Geistes, die mir deswegen nicht gefällt. Und weil ich finde, das wird irgendwie komisch in sich, auch für Außenstehende. Und dass jemand dann zugleich Tochter des Vaters, Vater des Sohnes und Braut des Heiligen Geistes ist, das finde ich also dermaßen gut gemeint, aber das habe ich ja von Brecht gelernt, das Gegenteil von gut gemeint ist schlecht. Also das ist gerade nicht gut. Und da müsste man eben gucken, was man da besser lässt. Nochmal, keine quasi Vaterschaft, sondern wir werden beschenkt mit der Gnade, Empfänger zu sein. Ja, das meine ich wäre das, um das es hier ginge. Und dann wären manche Frivolitäten und Schwierigkeiten, gerade auch im Blick auf Außenstehende, brächte man weg. Da sind wir nämlich dann mitschuld um manches, was da so an Spötterei herumläuft oder einem begegnen kann, weil wir es so ungeschickt formulieren. Was soll da ein normaler Mensch sagen, der das so von außen hört? Nicht? Und gerade das frage ich mich, wie rede ich vom Christentum, wie rede ich von Gott an Leute, die es eigentlich mit Religion gar nicht haben und gar keine Ahnung haben. Wenn ich denen solche Geschichten erzähle, dann sagen die bla bla bla. Das kann es ja gar nicht sein. Und ich bin schuld. Nicht? Deswegen muss ich da wirklich hingucken, wie ich das ausdrücke.
Doch, müssen wir zugleich darauf achten, dass wir nicht alles erklärbar machen.
Ja.
Die Sprache Jesu, das Wort Gottes, hört sich bei Menschen oft pervers an.
Auch das, und das muss man ein bisschen erklären.
Wenn mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt hier, das wird pervers für Menschen. Und wenn Gott so redet, dann achtet er weniger darauf, ob die das verstehen, sondern dass sein Wort wird, was er sagt. Also Achtung, können nicht Gott erklären, sodass die Menschen es häppchenweise verstehen. Und sie müssen schon reinkommen, dass es von ihnen her hören, das Wort Gottes.
Ja, ja, also ich glaube nicht, dass ich da jetzt dagegen verstoßen habe. Also, ah,
okay,
ich,
aber,
also man muss Gott... Ja, das ist eben die Frage. Alle Worte sind nicht gut, die die Kirche gesagt hat.
Sprache, sondern es ist deren Sprache.
Ja, und manche ist es dann nicht so gut.
Manche können da mit hinein in diese Gemeinschaft, dann die Sprache von ihnen hören, dann verstehen sie, was ja. sie sagen. Aber nicht so von außen sagen, ah, das passt uns nicht. Und das.
Ja, aber bis heute sind da haufenweise noch Worte, die falsch sind.
Ja, die Frage ist, wer hat die Deutungshoheit über das? Genauso wie beim Kreuz, ja. Was bedeutet das Kreuz? Wem gehört das? Wer ist der Inhaber davon? Ja. Wer sagt, was ist dieses Zeichen? Was bedeutet
ja,
das?
Ja, eben.
Ja, und das sagt der König, dem das Kreuz gehört. Der sagt, was es bedeutet. Nicht der Philosoph.
Ja, nur habe ich noch nie gelesen vom König, dass der sagt, das Kreuz sei heilig.
Ja, er hat das Kreuz ergriffen.
Ja.
Der König der Wahrheit hat das Kreuz ergriffen und es zu seinem Zeichen gemacht. Das ist seins.
Er erinnert daran.
Das ist nicht das, was es war, sondern er hat es ergriffen.
Wo hat er das ergriffen?
Die Mörder haben ein eigenes. Das Kreuz gehört nicht mehr den Mördern, sondern es sei es.
Nein, nein, aber es ist, nein, er ist durch das Kreuz ermordet worden. Also gut, bleiben Sie bei Ihrer Meinung, ich bleibe bei meiner.
Ja, ja, Sie sind frei, das zu
interpretieren,
das ist klar. Aber er sagt, was es bedeutet, das sei es.
Ja, wo sagt er das?
Indem er sich dran
hängt. Wie?
Indem er sich bleibt.
Ja, wo hat er es ergriffen da?
Johannes Evangelium. Da sagt er ganz deutlich, niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich gebe mein Leben hin.
Ja,
das
und?
Ein Akt von Jesus Christus, der sagt, niemand kann mir mein Leben entreißen, sondern ich ergreife, wie er gesagt
hat. Ja, und was hat das jetzt mit unserem Satz zu tun?
Ja, das Kreuz ist sein Zeichen. Er wirkt dieses Zeichen, Tod und Auferstehung. Das ist sein Zeichen. Da benutzt er dieses Kreuz. Das ist sein.
Ja, ja, bleiben Sie dabei.
Ja,
ich bleibe, ja eben, das ist Ihre Meinung und ich meine, es sei nicht richtig. Ja, ja, sind wir eben verschieden. Nicht? Also ich sehe, dass die Kirche das gemacht hat. Ich habe nirgendwo gelesen, dass Jesus sagt, das Kreuz sei heilig. Habe ich nirgendwo gelesen. Nur die Kirche redet so. Genau wie ich bei Jesus noch nicht gelesen habe, Felix Culpa. Das lese ich auch nur bei der Kirche. Wie bitte?
Ich denke, dass Ihre Reflexionen, die ich sehr schätze als Philosoph, ich denke, dass auch vielleicht sollten ergänzt werden, aber es ist vielleicht die Aufgabe nicht mit rein philosophisch gedacht, unabhängig von den Glauben, der Erfahrung von jeder von uns, die hier sind. Ich denke auch, diese phänomenologische Untersuchung von der Erfahrung, in dem Fall viele Christen, die zum Beispiel, was haben sie im Kreuz gesehen? Und da denke ich, bis zum heutigen Tag sind Christen, denken wir an Syrien, die sogar gekreuzigt werden. Ich denke, da jetzt ohne eine Bewertung zu machen. Aber ich denke, es lohnt sich, das gerade in unserer Zeit nochmal zu. Es ist ein sehr aktuelles Thema und ich glaube, es ist das Gefahr, dass wir emotional werden, wenn wir. Ich für mich konkret konnte ich meine Meinung sagen, aus meiner Glaubenserfahrung, aber wenn wir auf philosophischer Ebene sprechen, ich glaube, es ist wichtig, wirklich einfach die Tatsachen, auch die da sind, zu untersuchen. Das sind Erfahrungen von Menschen, die gemacht haben. Und diese Erfahrungen sind sehr wertvoll und die sind aktuell. Es gibt wirklich Christen, die wirklich die heute sterben und sterben, weil dieses Zeichen des Kreuzes und dieses Zeichen des Kreuzes nicht seit ein paar hundert Jahren, sondern wirklich seit vielen Jahren, seit Jahrhunderten, die ganze Tradition des Christentums, das Heil erkannt haben. Und Paulus sagt, das Kreuz war schon von Anfang an ein Ärgernis für die Heiden. Das kennen wir, ein Skandal für die Juden.
Ja.
Und deswegen denke ich, dieses Thema, es wird uns nicht weiter erklärt, aber ich würde es für sehr wertvoll halten, das nochmal zu untersuchen, was ist da, was erfahren die Menschen. Und dann gestern, als wir gesprochen haben, man kann nicht vergleichen, aber vielleicht hilft auch ein bisschen zu verstehen, ein Arzt macht eine Ausbildung, um Menschen zu heilen. Und wenn ich einmal einen schweren Unfall habe und ein Bein nicht breche, dann erfahre ich, dass dieser Arzt kann seine Fähigkeit zu heilen eigentlich zeigen, indem ich mein Bein kaputt gehabt habe. Und weil ich diesen Bein kaputt gehabt habe, dann kann ich sagen, wie toll ist dieser Arzt, sonst hätte ich diesen Arzt nicht erfahren können. Und ich denke, wenn wir sagen, Felix Kulpa, jeder von uns weiß, es ist diese Kulpa, Felix Kulpa, nicht weil die Sünde in sich etwas Tolles ist, sondern weil durch diese Felix Kulpa habe ich erkannt, wie unendlich die Macht Gottes, die Liebe Gottes ist. Das hat mir dazu geholfen, wie mein Unfall mir geholfen hat, zu erkennen, was für ein guter Arzt dieser Arzt ist.
Ja, können Sie alles sagen, ich finde es grauslich. Diese Idee. Bleiben Sie dabei und machen das weiter, wenn Sie dabei glücklich sind. Ich bleibe dabei, dass ich da strikt dagegen bin. Natürlich kann, deswegen, wenn der Kardinal sagt, ohne Teufel kein Erlöser, dann muss ich also jetzt dem Teufel um den Hals fallen, weil wir sonst den Erlöser nicht hätten. Und Sie können natürlich sagen, ja, das ist eben wunderbar, dass ich mir da das Bein gebrochen habe, um hinterher Heil zu finden. Aber den Satz, dass die Schuld selber glücklich ist, ist falsche Sprache. Sie können das richtig denken, aber es ist falsch gesprochen. Und das stelle ich fest, dass leider in unserer Kirche haufenweise falsch geredet wird, obwohl die Leute natürlich richtig denken, weil sie auf die Sprache nicht achten. Und ich bin jemand, weil ich die Sprache liebe und weil ich Freunde habe, die Dichter sind, dass ich sage, mir tut das weh, wie da mit Sprache umgegangen wird. Die Leute meinen das gut und lieb und nett. Aber es ist schrecklich anzuhören, wenn man die Sprache liebt, was die Leute aus der Sprache machen.
Deswegen meinen Sie auch, Karfreitag, wenn es heißt, wir gehen zur Kreuzverehrung, dann gehen wir natürlich nicht zur Verehrung des Kreuzes, sondern zur Verehrung der Lebenshingabe des Gekreuzigten.
Genau so. Nicht?
Dann würden wir doch alle uns treffen.
Eben, da sind wir alle einig, es geht darum, eben die Blumen gehören dem Gekreuzigten und dem Dank, aber dass ich das Kreuz selber mit Blumen bestecke, ich bleibe immer sitzen am Karfreitag. Ich gehe nicht hin, das Kreuz zu ehren. Und wie gesagt, das habe ich ja sogar, also da den Dichter auf meiner Seite noch, den Knapp, der genau dasselbe schreibt, mit einer Tadelung an die Königin, wie hat sie noch geheißen, die Helena, die das Kreuz also holt und dann nochmal mit Blumen schmückt und wo er sagt, das darf nicht sein.
In der Helena-Legende gibt es ja sogar noch eine merkwürdige Geschichte, dass sie ja dann, es gibt dann mehrere Kreuze, drei, und man weiß ja nicht, welches das Richtige ist. Mhm. Und dann wird experimentell durch die Helena ein Kranker geholt, draufgelegt und man probiert dann, welches ist das Richtige. Also das ist ja auch... die Sache ist ja da ganz furchtbar.
Meine ich doch. Also ich finde das ganz schrecklich.
Friedlich und dankbar zu stellen.
Okay, okay. Ja, machen Sie. Ich habe ja nur was Sprachliches gesagt und nichts gegen das, was Sie reden. Machen Sie es weiter so. Und die Liturgie macht es auch weiter, dauernd wird geredet und nicht gedacht dabei. Weil die Leute nicht auf die Sprache achten.
Es geht nicht um falsch und richtig, sondern das ist die Sprache Jesu. Er hat sich dran gehängt.
Ja, selbstverständlich hat er sich dran gehängt. Was soll denn das jetzt?
Er hat die Deutung so als Ansprüche, nicht der Philosoph.
Ich rede doch nicht als Philosoph, ich rede als Christ und als jemand, der die Sprache liebt. Ja, brauche ich ja nicht. Und deswegen reden Sie weiter, was Sie wollen. Ich hoffe, der ein oder andere, weil er auch die Sprache liebt, folgt mir. Ja, deswegen habe ich gesagt, warum sagen Sie bitte dann nicht auch noch heilige Geißeln?
Ja, die sind auch heilig, oder?
Nein, ich bin Gott dankbar und dem Heiligen Geist, dass dieser Blödsinn nicht auch noch käme. Und wie bitte? Halb eins ist vorbei. Schluss. Ich bin sowieso im Unglück und im Irrtum. Also sehen wir so. Und Sie machen es schon richtig. Also wir sehen uns wieder nochmal. Um 14 Uhr.
Das wird auf die Klasse doppelt.